Heute ist der erste Advent, der Beginn der Adventszeit. Doch was ist eigentlich die Adventszeit für dich? Ist es die Vorbereitungszeit auf Weihnachtsfest mit Plätzchen backen, Geschenke kaufen, Weihnachtsbaum schmücken? Oder ist es eine besinnliche Zeit, wo du über das vergangene Jahr schon mal nachdenkst, dich auf das oder die Treffen mit der Verwandtschaft freust, bevor du dann in deiner eigenen Familie das Weihnachtsfest begehst? Vielleicht von jedem etwas? Advent, das Wort, ist lateinisch und bedeutet Ankunft. Eigentlich heißt es Adventus Domini, für Ankunft des Herrn. Und das ist die Zeit, in der die Christenheit sich auf Weihnachten, auf das Fest der Geburt Christi vorbereiten. Nur die Geburt Christi, die war schon vor 2000 Jahren, vor mehr als 2000 Jahren. Also, auf was bereiten wir uns vor? Auf was? Ja, Benjamin, auf was bereitest du dich vor? Ja, das ist eine gute Einstellung. Erinnern an die Geburt Christi, das sollten wir natürlich nicht vergessen. Aber wir sollten uns auch noch auf etwas anderes vorbereiten. Und da stelle ich einmal die Frage, auf was warten wir Christen? Und was erwartet uns? Das sind die Fragen, die ich einmal beantworten möchte, bevor es die Kinder tun. Und dazu möchte ich den Psalm 24 lesen. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Selah. Mit diesem Psalm wird die Reihe von drei Psalmen abgeschlossen, die mit 22 beginnt. Psalm 22 zeigt uns die Vergangenheit, Psalm 23 die Gegenwart, und dieser Psalm 24 gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Gläubigen. In Psalm 22 geht es um Christus, der für die Seinen, den guten Hirten, das Leben ließ. Er ließ sein Leben für uns, die Schafe, so wie wir in Johannes 10, 11 lesen können. Im Psalm 23 geht es um Christus mit den Seinen, den großen Hirten, der seine Schafe weidet. Und im Psalm 24 geht es um Christus über die Seinen, der seine den obersten Hirten, wie wir es in 1. Petrus 5, 4 lesen können. Der Herr wird sein Recht auf alles geltend machen, indem er seinem Volk als Kriegsmann gegen den Feind hilft. Und darum kommt er in die Stadt mit den ewigen Pforten. Und darunter verstehen wir Jerusalem. So wie Psalm 23 den Weg des Herrn Jesus und jedes gottesfürchtigen Menschen mit ihm zum Haus Gottes beschreibt, so erhalten wir im Psalm 24 die Beschreibung des Weges zum Thron seiner Herrlichkeit. Und das gilt nicht nur für Israel, sondern eben für die ganze Welt. Vers 1. Ihm gehört die ganze Welt. Schließlich ist es ja Gottes Absicht, alle Nationen durch Israel zu segnen. Und für uns bedeutet es den Weg zum Haus des Vaters und den Weg zum Thron des Königreichs. Den Psalm kann man in drei Abschnitte teilen. Den ersten Punkt: Was ist der Machtbereich des Königs? Der zweite: Wer darf in die Nähe des Königs? Denn es dürfen offensichtlich nicht alle dorthin. Und letztendlich: Wer oder wie ist dieser König? Die ersten zwei Verse des Psalms zeigen uns die völlige Souveränität Gottes. Da ist niemand mehr über ihn. Über unseren Bundeskanzler, jetzt ist es noch Scholz, bald ist es ein anderer oder vielleicht auch noch er, kommt einer und sagt: Du bist abgesetzt. Wir können Gott nicht absetzen. Auch wenn wir nicht an ihn glauben, ist Gott immer noch unser Herr. Er ist rechtmäßiger Eigentümer der Schöpfung, weil er der Schöpfer und auch der Erhalter ist. Wir hätten die Erde schon längst zerstört, wenn Gott sie nicht weiterhin erhalten würde und uns hier und da mal zurücknehmen würde. Und er ist der Besitzer der Erde und ihrer Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Gott hat also ein absolutes Recht auf die Menschen, auf ihre Dienste und ihre Talente, auf alles, was sie durch Arbeit und Fähigkeiten erwerben. Er hat auch ein Recht auf alles, was in der Luft fliegt. Und da meine ich nicht nur die Vögel mit und die Insekten. Selbst jedes Flugzeug, jede Rakete, jede Kugel, sie gehört dem Herrn. Ja, es ist so. Es ist seins. Er hat auf alles ein Recht, was auf der Erde sich bewegt und im Meer schwimmt. Alle Ressourcen der Erde, auch das, was das Feld hervorbringt, ist seins, ohne Ausnahme. Und mit Erdkreis, das ist nicht gemeint, dass die Erde flach ist, sondern dass eben die ganze bewohnte Erde damit gemeint ist. Um bewohnt zu werden, hat er sie gebildet, lesen wir in Jesaja 45. Gott hat alles getan. Die Erde ist keine Zusammenstellung aus allen möglichen Elementen, an der viele Götter gearbeitet haben und sich dann so den Herrschaftsbereich immer eingeteilt haben. Der eine ist für die Bäume zuständig, der andere für den Himmel, der eine für Israel und der andere für Babylon. So nicht. Ein einziger Gott. Alles ist von dem einen wahren und lebendigen Gott geworden und geschaffen worden. Die Erde ist zu dem geworden, was sie ist, aufgrund dieser einfachen Tatsache, dass Gott die Erde gegründet und befestigt hat. Deshalb gehört die Erde und alles, was sie vorbringt, ihm. Gott ist auch in keiner Weise auf irgendwelche Hilfe angewiesen. Im Psalm 50 sagt Gott: Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Also wenn ich einen vollen Kühlschrank zu Hause habe und das gehört alles mir, dann brauche ich niemanden fragen, ob ich davon essen darf oder nicht. Gehe ich zum Nachbarn seinen Kühlschrank, dann sieht das schon ganz anders aus. Da kann ich vor dem vollen Kühlschrank verhungern. Gott nicht, es ist seins. Er besitzt uneingeschränkte Macht. Das können wir uns nicht vorstellen. Weil unsere Macht, egal wie mächtig ein König, ein Regent, eine Nation oder ist, ist begrenzt. Wenn alle plötzlich gegen USA aufstehen würden, dann würde auch USA untergehen. Das ist einfach so. Aber Gott, da könnten alle aufstehen. Und seine Macht könnte nicht gebrochen werden. Er steht über allen Herren und Heeren dieser Welt. Er ist König und Herrscher dieses Universums. Von ihm spricht der Psalm Und eben auch der Dichter Georg Weissel, der das Lied geschrieben hat, macht hoch die Tür. Und Weissel beschreibt eben in diesem Lied seine besondere Erhabenheit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt ein Herr der Herrlichkeit. Nicht ein Herr, der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Die Erde und die darauf wohnen, gehören dem Herrn, weil er die Erde und all die auf ihr wohnen erschaffen hat. Du gehörst dir nicht selber, du gehörst dem Herrn, ob du das glaubst oder nicht. Und dabei hat er mit Weisheit gehandelt, er hat mit Einsicht gehandelt. Und alles war sehr gut. Es herrscht Ordnung in seinen Handlungen. Am dritten Schöpfungstag ließ Gott das Trockene aus dem Wasser zum Vorschein kommen und zeigte damit seine Kontrolle darüber, dass er Macht über die Erde hat, über das Belebte und Unbelebte. Die Tatsache, dass er sie befestigt hat, ist auch wegen der Zeitform dieses Wortes kein einmaliger Akt, sondern er ist ständig damit beschäftigt. Gott hat seine Schöpfung geschaffen und er bewahrt sie. Er hält die Erde an ihrem Platz. Ohne ihn wären wir nicht. Darum ist es recht, dass wir ihm dienen. Und darum ist es unrecht, wenn wir ihm den Dienst verweigern. Darum stellt sich überhaupt die Frage, die wir dann in den Versen 3 bis 6 lesen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Mit dem Berg des Herrn ist der Berg Zion gemeint. Das können wir aus Psalm 2,6 entnehmen und Psalm 15,1, der dem 24. Psalm ähnlich ist. Warum muss es denn eine heilige Stätte sein? Ein von dem übrigen Schöpfung ausgesonderten Ort. Ist denn die Erde Gott nicht gut genug? Ich meine, er hat sie doch geschaffen, er hat doch alles geschaffen. Kann er nicht überall wohnen? Ist nicht überall heiliger Boden? Eben nicht. Durch die Sünde des Menschen ist die ganze Schöpfung beschmutzt, verdorben. Die ganze Schöpfung ächzt unter der Sünde des Menschen. Alle Menschen sind durch Adams Sünde Sünder geworden. Und darum müssen wir uns von der Welt der Menschen absondern und den Ort aufsuchen, den Gott auserwählt hat, nicht von dem wir denken, dass er schön wäre, weil da ein Baum steht und schönen Schatten gibt. Nur an dem allein kann der Sünder dem heiligen Gott begegnen und ewig leben. Und das, um was darüber hinausgeht, denn der Berg des Herrn ist ja ein heiliger Ort, wer ist fähig, an seiner heiligen Stätte zu stehen, in seiner Gegenwart zu stehen, ihm als Priester zu dienen? Das sind Fragen darüber, wie ein Mensch einem heiligen und gerechten Gott sich nahen kann. Über die Möglichkeit der Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott, mit diesem Erhabenen, mit diesem mächtigen Gott haben zu können, müssen wir nachdenken. Und dazu zeigt uns dieser Psalm 4 Bedingungen. Dabei geht es nicht um Opfer und gute Taten, um Rituale, die wir tun. Es reicht nicht aus, jeden Sonntag zum Gottesdienst zu gehen, zweimal die Woche zu beten, wenn es nur ein Ritual ist, das man gebetet hat. Es sind die Aufrichtigkeit, die in diesen Taten gefordert wird. Ich kann etwas tun, ohne dahinter zu stehen. Ich tue es, weil es mir aufgetragen wird. Aber wenn es abgeschafft wird, bin ich der Erste, der es nicht mehr tut. Wenn ich aber davon überzeugt bin, dass das, was ich tue, richtig ist, dann würde ich es auch weiter tun, wenn es mir verboten wird, weil es richtig ist. Und uns sind zwei Bedingungen gegeben, die positiv sind und zwei, die negativ sind. Zu einem unschuldige Hände. Das bezieht sich auf die Taten. Reines Herz bezieht sich auf die Motive hinter den Taten. Und jetzt können wir getrost sagen, keiner hat unschuldige Hände und ein reines Herz. Wir sind alle dem Unreinen gleich geworden. Unschuldig ist nur dessen Schuld vergeben wurde. Und reinen Herzens ist nur der dem Gott ein reines Herz geschaffen hat. Auch aus uns nichts Gutes. Hesekiel schreibt im Kapitel 26, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und auch ein fleischernes Herz geben. Ein reines Herz ist die Schöpfung Gottes, eine Neuschöpfung. Und dieses ist genauso ausschließlich sein Werk wie die erste Schöpfung. Und deshalb ist es wiederum allein Gottes Werk, gewirkt durch seinen Rat, seinen Willen und seiner Macht. Das nächste ist, seine Seele nicht auf den Trug richten. Und das bedeutet, dass er sich nicht dem Götzendienst hingibt. Nichts und niemand außer Gott, den Allmächtigen, allein anbetet. Wer sich dem Falschen hingibt, erhebt sich gegen Gott. Solch ein Mensch vertraut nicht auf Gott. Er denkt, da muss noch was anderes sein. Und wo Gottvertrauen fehlt, das Vertrauen auf Gott, da fehlt auch der Glaube. Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Umkehrschluss daraus ist, wer Gott nicht vertraut, glaubt Gott nicht. Und das Wort, was wir im Deutschen mit Glauben übersetzt haben, und das hebräische Gegenstück, das ist mehr als nur Glauben. Das heißt Treue und Vertrauen. Gott treu sein, Gott vertrauen. Da gibt es keinen Zweifel. Wer nicht falsch schwört, ist jemand, der sich auf die höchste Autorität bezieht, also auf Gott. Wer aber falsch schwört, das bedeutet, dass er Gott, diese höchste Autorität, zum Beschützer seiner Lügen macht. Und das kann nicht sein. Ich kann Gott nicht zu meinem Kompagnon für böse Taten machen, für meinen Komplizen. Wer unschuldig ist, ist nicht falsch. Und wer rein ist, der ist kein Betrüger. Wer aufrichtig ist in seinen Handlungen und Motiven, der empfängt Segen. Und Gerechtigkeit von wem? Von Gott. Der Segen besteht darin, dass er in der Gunst Gottes steht, dass Gott Wohlgefallen an ihm hat. Wer ein reines Herz hat, empfängt Segen vom Herrn. Und wie bekommt man ein reines Herz? Durch Glauben. Apostelgeschichte 15,9. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Das sagt Petrus über die Herzen der Heiden zu den Israeliten. Es ist zwischen Heiden und dem auserwählten, besonderen Volk Gottes Israel kein Unterschied mehr. Im Glauben, durch den Glauben. Aber wem hat Gott ein reines Herz geschaffen? Psalm 51,12. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. David spricht diesen Psalm, nachdem er zu Bathseba eingegangen ist und Nathan ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Sünde ist. Und wer ist eine neue Schöpfung? Denn darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5. Alles kommt von Gott. Wer also glaubt, ein reines Herz bekommen hat und somit eine neue Schöpfung ist, denen wird Gott mit aller Segnung des Himmels segnen in Christus. Auch nicht meine Worte, stehen in der Bibel, Epheser 1, Vers 3. Nicht, dass ich gleich Ärger mit Andreas kriege. Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils zu empfangen, bedeutet, dass Gott ihn als gerecht sieht und ihn in seine Gegenwart aufnimmt. Gott kann das tun. Er ist der Gott seines Heils, eines jeden Menschen persönlich. Das bedeutet, dass Gott ihn von allem, was gegen ihn Zeugnis ablegte, gerettet hat. Und das ist nur möglich, weil er ihm das Werk des Herrn Jesus zuschreibt. Sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar, ein Schuldgewand trug er, das meines war. Und in 2. Korinther 5 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott segnet und schenkt seine Gerechtigkeit immer nur auf diese Art und Weise. Nicht ich, du allein, Herr Jesus. Die vor Gott notwendige Gerechtigkeit, sie muss von Gott stammen. Eine Bestätigung durch Menschen aufgrund moralischer Korrektheit oder Sittenreinheit oder was auch immer, reicht nicht aus. Sie alle sind abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Römer 3, Vers 12. Ich denke, den Vers kennen wir alle. Aber eindeutiger geht es nicht, um zu zeigen, dass dies eine Regel ist, ohne Ausnahme. Dreimal sagt er, alle, keiner, nicht einer. Absolut. Kein Mensch kann so gut sein und auch nicht der größte Wohltäter, dass er vor Gott aus eigener Kraft gerecht wäre. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir Paulus recht geben. Und das würde bedeuten, dass niemand in die Nähe dieses allmächtigen Herrn kommen kann. Wenn wir nur diesen Vers hätten, müssten wir verzweifeln. Aber das ist glücklicherweise nur die halbe Wahrheit. Denn in Vers 6 heißt es weiter, dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, also in Vers 6 vom Psalm 24, die dein Angesicht suchen, das ist Jakob, Selah. Die in Wahrheit und Lauterkeit Gott suchen und nach ihm trachten, bilden ein Geschlecht, nämlich das Volk Gottes. Und das ist nicht in der von Gott, das sich in der von Gott geforderten Weise auch verhält. Und was tun die Menschen, die nach Gott fragen? Sie sind bereit, sich selbst, ihre Gedanken, ihre Handlungen, alles in Frage zu stellen. Und sie sind bereit, Gott Recht zu geben, dass man ein Sünder ist und dass nichts Gutes an mir ist, nicht ein bisschen. Sie sind bereit, über ihrem Leben, das von Schuld und von einem schlechten Gewissen geprägt ist und war, Buße zu tun, ihre falsche Gesinnung zu bekennen. Und wenn wir uns vor Jesus beugen und unsere Schuld bekennen, dann werden wir zu Menschen, die vor Gott, dem Herrn, treten dürfen. Wenn wir aber unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Menschen, die nach Gott fragen, zeigen eine Gesinnung, die ihm gefällt. Denn sie sehnen sich danach, ihm zu gefallen und ihm die Ehre zu geben, in seiner Ehre zu leben, zu seiner Ehre zu leben. Da sprach er, Paulus, mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Apostelgeschichte 9. Und das sollte auch unsere Frage sein. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es geht um die Tatsache, dass es möglich ist, sich dem Schöpfer zu nahen, dem rechtmäßigen Eigentümer des Universums. Und das ist möglich, dass das möglich ist, das zeigt auch der Wechsel in Vers 6 vom Sprechen über Gott, die nach ihm suchen, zum Sprechen zu Gott, die dein Angesicht suchen. Diejenigen, die danach trachten, das sind Nachkommen Jakobs. Dem Jakob, von dem Gott gesagt hat, ich bin der Gott Jakobs. Die Nachkommen Jakobs tragen die Merkmale ihrer Vorfahren, schrieb ein Ausleger. Das ist eine Abstammungslinie, die sich immer nach Gottes Segen gesehnt hat. Eben wie ihr Urahn Jakob. Aber so oft untreu waren in ihrer Art und Weise, wie sie es versucht haben, sich diesen Segen eigen zu machen. So wie ihr Urahn Jakob. Gott gibt ihnen den verheißenen Segen im Friedensreich. Nach einem langen Weg der Erziehung und der Züchtigung, den er mit ihren Vorfahren gegangen ist und wie wir es auch in Hosea lesen können. Wir haben die letzte Predigtreihe darüber gehört. Das sollte uns noch gegenwärtig sein. Willst du zu den Menschen gehören, die zu dem mächtigsten König des Universums Zutritt haben? Dann ist der Weg zu ihm ganz einfach. Erkenne und bekenne deine Schuld. Suche die Nähe zu Gott. Komm zu Jesus. Denn er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, sagt Petrus im ersten Petrusbrief. Für die erlösten Christen hat Christus, der Sohn des Menschen, den Weg zur Herrlichkeit freigemacht. Das war ein schwerer Weg, der durch tiefste Erniedrigung führte. Doch seinem noch zukünftigen Kommen wird er in Herrlichkeit durch die Pforten Jerusalems schreiten und mit der Freude ein zu ihm passendes, ihm selbst angehörendes Geschlecht auf seinem heiligen Berg in seiner Umgebung zu haben. Nachdem in Psalm 24, 3 bis 6 die Bedingungen für das Wohnen beim Herrn, für das Bleiben beim Herrn genannt werden, werden im Psalm 24, 7 sowohl die Stadt auch als das Volk aufgerufen, den König der Herrlichkeit zu empfangen. Seine große Majestät als derjenige, der alles besitzt, weil er alles geschaffen hat, gibt ihm das Recht, das natürliche Recht, Jerusalem zu betreten. Viele von uns sind Mieter. Sie sind Besitzer der Wohnung, dadurch, dass sie Miete bezahlen. Aber sie sind nicht Eigentümer der Wohnung. Der Eigentümer der Wohnung, der Vermieter, hat Recht, diese Wohnung zu betreten. Du kannst es ihm eine Zeit lang verweigern, bis dann irgendwann der Richter sagt, nein, jetzt lässt du ihn rein, damit er gucken kann, was du mit seinem Eigentum machst. Und so hat es auch Gott mit uns. Wir haben Verwalteraufgaben, aber wir haben kein Recht, sein Eigentum zu zerstören, auch wenn wir es tun. Und weil er, dieser große, allmächtige Gott ist, dass kein Tor da ist, das ihn wirklich fassen kann, da musste jedes Tor für ihn in Würde geöffnet werden und wenn es Not hat, der Sturz, die obere Begrenzung hinweggetan werden. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Im Psalm 24,8 hören wir die Antwort auf die Frage, wer der König der Herrlichkeit ist. Er, der Herr, der treue Gott des Bundes. Dass er der Messias ist, das heißt, dass er Mensch geworden ist, das beweist die Tatsache, dass er durch die Pforten Jerusalems einzieht. Die Ausdrücke stark und mächtig im Kampf beschreiben den Messias als den göttlichen Krieger, der für sein Volk kämpft. Micha 2,13. Er ist der starke Gott, der seine Macht gegen seine Feinde und zugunsten der Seinen einsetzt. Er erscheint auf eine völlig andere Weise als damals, als er zum ersten Mal auf dieser Erde erschien. Als er zum ersten Mal auf die Erde kam, ging er seinen Weg in Demut. Als er als König nach Jerusalem ging, wurde er wie folgt angekündigt in Sacharja 9,9. Wir haben es heute schon gehört. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Er ist es, der Mensch wurde und der Sünde der Menschen wegen leiden und sterben musste. Psalm 22. Er ist es, der als der Auferweckte vom Himmel her sein Volk all die Jahrhunderte, ja man kann jetzt schon sagen Jahrtausende, geweidet hat und jetzt auch noch tut. Psalm 23. Er ist der Mächtige, der unsere Herzen bezwingt, unseren eigenen Willen niederringt. Er ist mächtig, jeden Feind niederzuwerfen, der sich ihm widersetzt. Was soll aus mir werden, wenn ich den Herrn, den Kriegsmann, zum Feind habe? Schrieb ein. Und ein Mönch schrieb dazu folgende Worte: Ein alleiniger Gott, wenn ich ihn zum Feind habe, wer will mich dann retten? Eine einzige Seele, wenn ich sie verliere, was wird dann aus mir? In Vers 9 kommt noch einmal der Aufruf: Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Die Wiederholung betont, wie wichtig es ist, dieser hohen Majestät einen großzügigen, einen würdigen Empfang zu bereiten. Und dieser würdige Empfang soll nicht nur durch die toten Steine der Mauern Jerusalems bereitet werden, sondern durch lebendige Steine. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr euch nicht selber gehört, lesen wir in 1. Korinther 6. Und dazu passt auch die vierte Strophe des Liedes, was wir zu Anfang gesungen haben. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ziehe ein bei mir. Ziehe ein bei mir. So ist nun dieser Aufruf ein Ruf an uns, diesen mächtigen König Platz zu machen in unserem Herzen. Mich raus, ihn rein. Jesus Christus steht als Schöpfer und als der vom Tod auferstandene und in den Himmel aufgefahrene über das ganze Himmelsheer. Wollen wir mit ihm auf der Siegerseite sein? Dann werden wir immer wieder ganz in seiner Nähe leben und ihm völlig vertrauen. Ich denke, als Christen gehören wir nicht zu den Menschen, die so tun, als würden wir auf das Christkind warten. Wir wissen, dass durch die Hinwendung zu Jesus unser Leben neu geworden ist. Wir warten auf den Tag, da Jesus in Macht und Herrlichkeit auf die Erde kommen wird. Und doch ist die Aufforderung, die Ankunft des Königs, den Herrn der Herrscharen zu erwarten, es ist eine Aufforderung an uns. Lassen wir unseren König in unserem Leben mehr Raum gewinnen. Er soll uns führen, er soll uns leiten und er soll uns regieren. Und das ist eine Aufforderung an jeden Christen. Erwarte den Herrn der Herrlichkeit, den Herrn der Herrscharen. Amen. Lasst uns noch einmal zusammen beten. Wir stehen auf dazu. Großer, allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, du allein hast Anrecht auf mich. Nicht ich selbst, nicht irgendein anderer, du allein. Und ich danke dir, dass ich das erkennen durfte, dass wir das erkennen dürfen durch dein Wort, durch die Menschen, die du uns entgegenstellst und vor allem durch dein Leben, Herr Jesus. Du bist der gute Hirte, der sein Leben für uns gelassen hat. Du bist der gute Hirte, der seine Schafe weidet, uns führt, uns leitet, jetzt in der Gegenwart. Und du bist der Oberhirte, der einst kommen wird und über uns herrschen wird, in Gerechtigkeit, in Liebe so wie wir es gar nicht kennen. Und du bist der Allmächtige, dem wir uns nahen dürfen, nicht aus unserer Kraft her, weil du alles in uns gewirkt hast, in unserem Leben. Du bist uns nachgegangen. Du hast uns gerettet. Und wir sind nicht dir nachgelaufen. Wir haben uns nicht selbst retten können. Da ist nichts Gutes an uns. Und das durften wir erkennen. Und wir durften erkennen, dass du der Gute bist, durch den Gott der Vater uns ansieht. Dein Kleid für unsers, für unser schmutziges, dreckiges Kleid. Welch ein Wunder. Lob, Dank und Anbetung sei dir dafür gebracht, Herr. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.